Ja, herzlich willkommen zum neuen Business Impulse Podcast. Ja, mir live zugeschaltet per Skype ist Sebastian Tonn, der jetzt in Hamburg sitzt. Hallo Sebastian.
Hallo Carsten.
Sebastian, meine erste Frage ist ja immer, stell dich doch mal vor, wer bist du privat und wer bist du beruflich? Und darüber können wir dann ja auch ein bisschen erzählen, worum es hier eigentlich geht heute.
Ja, das mache ich gerne. Ich bin 38 Jahre alt, ich wohne in Hamburg, bin nicht verheiratet, habe keine Kinder, aber bin in festen Händen und ich habe mal irgendwann nach der Schule BWL studiert, aus freien Stücken. Also ich bin nicht einer derjenigen, der das gemacht hat, weil der Vater gesagt hat, Mensch Junge, mach was Ordentliches, sondern es hat mich schon immer interessiert. Genau, dann ein paar Jahre BWL studiert. Nach dem Abschluss habe ich noch zwei, drei kurze Stationen, berufliche Stationen gemacht. Unter anderem eine Sache, die eigentlich immer wieder so ein bisschen, oder wo jedes Mal nachgehakt wird, sage ich mal so. Ich hatte mal zwei Jahre ein Subway-Franchise. Und das Ganze habe ich nach zwei Jahren verkauft. Und insofern hatte ich auch mit dem Thema Selbstständigkeit vorher schon mal was zu tun. Und dann bin ich irgendwann bei Xing gelandet in Hamburg. Und da war ich 6,5 Jahre, bevor ich mich in die Selbstständigkeit gestürzt habe.
Okay, jetzt das Thema Selbstständigkeit ist ja in diesem Falle jetzt unser Thema. Deine Selbstständigkeit heißt Anyone Can. Vielleicht erzählst du mal, was ist Anyone Can?
Anyone Can ist eine Bildungswebsite. Im Endeffekt geht es darum, dass ich den Normalbürger in die Lage versetzen möchte, seine Geldanlage und seine Altersvorsorge in die eigenen Hände zu nehmen. Also unabhängig von irgendwelchen Versicherungsberatern oder Bankberatern. Und im Endeffekt geht es bei mir immer nur um Content. Also ich habe Bildungsprodukte, Online-Tutorials, aber auch viel geschriebenen Text. Also mit diesen Bildungsprodukten möchte ich den Normalbürger in die Lage setzen, sein Glück in die eigenen Hände zu nehmen. Immer mit dem Anspruch, einfach und anschaulich, denn Expertenportale gibt es genug da draußen, wo sich irgendwelche Altersvorsorge, Aktienexperten, was auch immer, austauschen und über die wildesten Dinge diskutieren. Was bis dato aus meiner Sicht fehlte, war sozusagen das ganz Einfache, das ganz Anschauliche, was für jeden sozusagen angreifbar wird. Und bei allen meinen Inhalten habe ich mich immer bemüht, die Komplexität runterzubringen. Also alles, was nicht unbedingt an Wissen benötigt wird, das schmeiße ich auch über Bord. Denn das ist oftmals der Grund aus meiner Sicht, warum viele Leute, gerade wenn es um das Thema geht, auch aussteigen, weil es zu komplex erscheint. Mhm. Und das breche ich runter und versuche das in wenigen Worten beziehungsweise wenigen anschaulichen Darstellungen rüberzubringen.
Wer ist dann die Zielgruppe? Wen willst du erreichen mit deiner Bildungswebseite, so wie du sagst, und deinen Bildungsprodukten?
Ich möchte gern den absoluten Normalbürger erreichen. Und das sind, wie gesagt, nicht diejenigen, die sich schon immer damit beschäftigen, die irgendwie einen Expertenstatus haben, denn für die gibt es ganz andere Portale. Ich sehe einfach diesen Normalbürger, der einen ganz normalen Job hat, der normales Geld verdient und der auch weiß, er muss was machen, aber gar nicht so richtig weiß, wie er da rangeht. Wahrscheinlich ist es sozusagen diese gute Mittelschicht, denn die unteren, vielleicht 10-15%, die haben wahrscheinlich, so traurig das ist, nicht mal 50-100 Euro im Monat, die sie zur Seite legen können. Beziehungsweise sind vielleicht auch in der Situation, dass sie sowieso im Rentenalter Grundsicherung bekommen und dann würde auch alles, was sie sich aufgebaut haben, sowieso erstmal in Anspruch genommen werden. Und die oberen 10-15%, also die Prozentangaben, das ist jetzt nur ungefähr, vielleicht sind es auch nur die oberen 5%, die hatten entweder schon immer Geld, haben sich damit schon immer beschäftigt oder die bezahlen einfach irgendwelche Leute, die das für sie machen. Aber alles, was dazwischen ist, das ist meine Zielgruppe.
Wie bist du dazu gekommen? Ich meine, warum hast du jetzt so den Anspruch, das zu machen? Beziehungsweise warum glaubst du, dass so etwas wie dein Anyone Can notwendig ist heutzutage?
Also erstmal ist es einfach mein Hobby. Also ich beschäftige mich, seitdem ich eigenes Geld verdiene, also seit 12, 13 Jahren beschäftige ich mich mit dem Thema. Es interessiert mich einfach. Das ist das, was ich abends nebenher beim Fernsehgucken mache. Lesen über Börse, Aktien, Finanzen, was auch immer. Und so kam so ein bisschen Wissen zusammen. Und ich habe dann, also gerade in den letzten Jahren bei Xing, ich habe bei Xing angefangen, da war es noch ein Start-up. Das heißt, die Mitarbeiterstruktur war jung. Durchschnittsalter wahrscheinlich 25 bis 30. Und das ist ja genau die Phase, wo sich die Leute erstmalig darüber Gedanken machen, Mensch, die staatliche oder gesetzliche Rente, die wird wahrscheinlich nicht ausreichen. Was kann ich denn nebenher noch machen? Und spätestens, wenn der Berater der betrieblichen Altersvorsorge dann mal im Unternehmen war, dann war immer wieder die Diskussion, Mensch, taugt das was? Oder was machst du denn eigentlich? Was kann man machen? Und dann habe ich den Leuten immer versucht, in 5, 6 Sätzen zu erklären, was sie machen sollen. Und dann merkt man aber relativ schnell, es ist halt dann doch nicht in 5 bis 6 Sätzen gesagt. Und daraus ist eigentlich die Idee entstanden, ein Buch zu schreiben, genau für meine Kollegen sozusagen. Und aus dem Buch ist dann noch mehr geworden und die gesamte Idee für die Website Anyone Can.
Du hast es eben schon angesprochen, es gibt ja auch jede Menge Finanzversicherungs-, Rentenberater und alle, die sich, sag ich mal, um das Geld der anderen Leute kümmern wollen, bemühen wollen, von guten und schlechten, davon mal jetzt ganz ab. Aber warum meinst du, dass sich da jeder selber drum kümmern sollte?
Also ich, wenn man zu einem klassischen Versicherungsbankberater, Finanzberater geht, dann kostet der ja kein Geld. Es gibt ein paar Honorarberater, die werden auf Stundenbasis bezahlt, die verdienen nach hinten raus meistens nichts. Die meisten Vertriebler, die haben, auch wenn sie immer sagen, sie sind unabhängig, haben dennoch in irgendeiner Form ein Eigeninteresse. Die wollen Produkte verkaufen, für die sie Provisionen bekommen. Und ich möchte gar nicht sagen, dass alle da sozusagen eine negative Absicht verfolgen. Das möchte ich überhaupt nicht sagen. Da gibt es mit Sicherheit auch viele gute darunter. Aber dennoch, sie verfolgen ein Eigeninteresse. Und ich glaube, was da halt wichtig ist, selbst wenn man es dann doch nicht in die eigenen Hände nimmt, ist es extrem wichtig, diesen Beratern auf Augenhöhe begegnen zu können. Das heißt, an den richtigen Stellen auch mal die richtigen kritischen Fragen zu stellen. Und dann fährt man damit einfach viel, viel besser. Und ich glaube, es geht immer um Bildung. Also es geht darum, den Normalbürger zu einem mündigen Bürger zu machen, auch wenn es um solche Themen geht.
Wie ist denn das jetzt bei dir? Ich meine, gut, der klassische Finanzberater verdient ja irgendwie an Provisionen, ne, wenn er so ein Produkt, eine Lebensversicherung, was auch immer, verkauft. Du hast jetzt den Anspruch, Bildungsprodukte zu verkaufen oder hast eine Bildungswebseite aufgesetzt und das kann man sich ja im ersten Moment ja zumindest alles kostenlos herunterladen oder bei dir lesen. Ich meine, wo ist denn für dich denn das Geschäftsmodell? Also beim klassischen Finanzberater ist mir das relativ klar.
Ja, also ich verkaufe Bildungsprodukte. Ein Teil meiner Bildung, die ich anbiete, die gibt es kostenfrei, die kann man sich auf meinem Blog beziehungsweise in meinen YouTube-Videos anschauen beziehungsweise durchlesen. Und ich habe auch Produkte, also Online-Tutorials beziehungsweise ein Buch, was ich verkaufe und darüber verdiene ich mein Geld. Das ist natürlich letztendlich, also um damit auf den grünen Zweig zu kommen, ist es ein Massengeschäft. Aber daran arbeite ich. Und dadurch, dass ich auch immer noch als Freelancer in meinem alten Job oder in meinem alten Beruf tätig bin, also projekteweise, bin ich auch nicht darauf angewiesen, dass jetzt jeden Monat unbedingt aus Anyone Can Betrag X rüberkommt. Mhm. Das wäre mein Wunsch natürlich, dass ich mir dadurch auch eine gewisse Freiheit erkaufen kann, um mich dann intensiver auch noch um das Projekt zu kümmern. Solange das nicht der Fall ist, fahre ich zweigleisig. Und ich glaube, das ist für das Projekt auch ganz gut, wenn man nicht bei allem, was man macht, immer als allererstes an die Euro denkt, die man damit verdienen kann.
Okay. Du hast es jetzt schon so im Nebensatz gesagt, du hast schon ein Buch geschrieben. Einmal Rente bitte heißt das Ganze. Worum geht's darin?
Also dieses Einmal Rente bitte, das ist im Grunde das war die Grundidee des gesamten Projektes. Das war eigentlich das Einzige, was ich machen wollte. Ein Buch schreiben und ich habe immer an meine alten Kollegen gedacht. Das ist ein Buch, in diesem gibt es einen Leitfaden, was man machen kann, wenn man nicht auf die klassischen Vorsorgeprodukte zurückgreifen möchte. Da geht es um Index sparen, also sparen in einen aktienbasierten Indexfonds. Und das erkläre ich einmal, also dafür bereite ich sozusagen ein Rezept vor, an dem man sich entlanghangeln kann. Und mein Anspruch ist auch immer, dass die Leute verstehen, was sie da machen. Also ich möchte denen nicht nur sagen, kauft einen Indexfonds, da sind die Leute genauso schlau wie vorher, sondern ich gebe sozusagen auch das Grundwissen dafür. Und dazu gehören einfach ein paar Grundlagen, beispielsweise, was ist eigentlich überhaupt ein Zinseszins, wie wirkt sich die Inflation aus, auf was muss man generell achten bei der Altersvorsorge der Geldanlage, Stichwort Kosten, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und es geht auch um so Themen wie, was ist überhaupt eine Aktie und warum sind zum Beispiel Aktienanlagen nicht annähernd so spekulativ, wie man das landläufig in Deutschland immer denkt. Nur ein sehr geringer Teil der Deutschen hat ja überhaupt Geld in Aktien. Und das versuche ich alles so ein bisschen aufzubrechen und ganz einfach und anschaulich darzustellen beziehungsweise zu beschreiben. Lesezeit ist eine gute Stunde. Also ich habe es natürlich wahrscheinlich schon 100 Mal gelesen, deswegen brauche ich nicht mal ganz so lange, aber ich denke, der Erstleser, der braucht maximal eine Stunde 15 und dann hat er einen guten Überblick.
Das heißt, das ist ein Leitfaden, wenn ich selber habe zum Beispiel von diesen ganzen Finanzprodukten auch keine große Ahnung, nur das, was man so langläufig irgendwie so mitbekommt. Also ich habe mich auch mit dem Thema noch nie auseinandergesetzt. Das heißt, wenn ich jetzt dein Buch lese, habe ich ein gewisses Grundwissen, wo ich jetzt sagen kann, okay, damit könnte ich jetzt loslegen und zumindest mich um meine Rente, die ich dann vielleicht irgendwann mal kriege oder auch nicht, selber zu kümmern.
Genau, das ist das Grundwissen. Es gibt natürlich darüber hinaus auch immer noch eine Menge on top. Das kann man sich dann aber auch in diversen Blogs, beziehungsweise auch auf meinem Blog natürlich noch anlesen, was es da noch so alles gibt. Mhm. Es ging mir erstmal darum, um diesen Fall, so nach dem Motto, du hast 100 Euro im Monat über, die möchtest du gerne für später anlegen. Was ganz konkret kannst du damit machen? Und da beschreibe ich dieses Konzept des sparenden Indexfonds. Was einem übrigens von so gut wie keinem Bankberater oder Versicherungsberater angeboten wird, weil die daran nichts verdienen. Da ist also kein Spielraum drin für Provisionen oder hohe Gebühren. Und das war mein Anspruch mit diesem Buch, das einmal so darzustellen, dass der Leser das danach sofort umsetzen kann.
Das heißt, wenn ich jetzt einen Betrag X jeden Monat über habe, oder andersrum, wie groß sollte dieser Betrag sein? In welchen Dimensionen lohnt sich das? Lohnt sich das, wenn ich nur 20 Euro im Monat über habe, oder muss ich mindestens 100 oder 200 Euro im Monat dafür haben?
Also die Mindestgrenze ist das macht man über Direktbanken im Regelfall, oder das ist das, was ich empfehle. Da ist die Mindestgrenze für die Besparung von Indexfonds bei den meisten 25 Euro im Monat. Das heißt, theoretisch kann man mit 25 Euro im Monat anfangen. Je mehr, desto besser, das ist logisch. Mhm. Aber man kann auch einfach mal mit einem kleinen Betrag anfangen und das im Laufe des Lebens natürlich noch aufstocken.
Das heißt, ich könnte auch, wenn ich sage, ich fange jetzt mal klein an und ich sage, ich fange jetzt mit 25 Euro im Monat an und mir jetzt überlege, ich bin dann irgendwie 2-3 Jahre weiter und habe ein bisschen mehr über, dann kann ich den aufstocken und das dann auf 50, 100, keine Ahnung, irgendwas erhöhen.
Genau, das ist auch das Schöne am Sparen in Indexfonds. Es ist kein langfristiger Vertrag, den man eingeht. Bei vielen anderen Produkten, gerade Riester und Co., also Versicherungsprodukte sozusagen, da geht man ja langfristige Verträge ein, über 30, 40 Jahre. Mhm. Und gerade als junger Mensch weiß man ja gar nicht, was das Leben einem bringt. Und das ist das Schöne in den sparenden Indexfonds. Ich kann den monatlichen Betrag von Monat zu Monat ändern, wenn ich das möchte. Im Regelfall stellt man es einfach mal ein und läuft es automatisch weiter. Mhm. Ich kann es aber auch jederzeit ändern. Und ich könnte zum Beispiel auch, wenn ich, keine Ahnung, in 3-4 Jahren ein Haus bauen möchte oder vielleicht auch auf Weltreise gehen möchte, könnte ich theoretisch da auch ran und das verkaufen. Was man immer bedenken muss, es ist aktienbasiert, die Börse, die schwankt natürlich auch immer so ein bisschen. Mhm. Das kann man langfristig ausgleichen. Und deswegen sollte der Zeithorizont nie zu gering sein.
Was heißt das? Was heißt bei dir nie zu gering? Ist ja auch ein weiter Begriff.
Ja, also ich würde immer empfehlen, 8 bis 15 Jahre sollte man auf jeden Fall einplanen, dass man das Geld nicht benötigt. Denn was halt nicht passieren darf, man spart einen Indexfonds, möchte vielleicht unbedingt in 2 oder 3 Jahren an das Geld ran, weil man sich zum Beispiel ein Haus bauen möchte. Und dann gibt es einen Börsencrash und die Kurse sind gerade im Keller. Langfristig gesehen wird das auf jeden Fall wieder ausgeglichen. Kurzfristig kann das natürlich problematisch sein und dessen sollte man sich bewusst sein. Aber das gesamte Konzept ist an sich ja auch für, also Sparen für die Altersvorsorge, für die Rente. Und da haben ja gerade die jüngere Zielgruppe, die ich anspreche, die haben ja Zeithorizonte von 30, 40 Jahren. Und dafür ist es ein optimales Instrument.
Okay. Wie ist denn das? Du kommst ja eigentlich gar nicht aus dieser ganzen Finanzbranche. Ist das jetzt wirklich nur aus dem Hobby entstanden oder warum machst du das?
Das ist einerseits aus dem Hobby entstanden, aber andererseits auch, weil ich einfach sehe, wie viel Schrott den Leuten angedreht wird. Dieser gesamte Markt hat ein Riesenproblem. Der ist unglaublich intransparent. Und wenn man mal rumfragt, also ich habe das ja schon diverse Male gemacht, so im bekannten Freundeskreis, Kollegenkreis, wenn man mal fragt, Mensch, was habt ihr denn eigentlich für Produkte? Und könnt ihr mir sagen, wie hoch da die Kosten sind? Könnt ihr mir sagen, wie das performt, wie die Rendite ist? Dann ist immer dieses große Fragezeichen. Man bekommt einmal im Jahr die Übersichten von den Versicherungen beziehungsweise von den Instituten, wo dann so eine Art Standmitteilung draufsteht. Ich würde behaupten, 80-90% der Deutschen verstehen diese Standmitteilung nicht. Die lesen sich das 2 Minuten durch und heften es dann ganz schnell ab, so nach dem Motto, naja, es wird schon irgendwie, was wird es bringen. Und das ist das Fatale an der gesamten Sache, dass das Gesamte so intransparent ist, dass eigentlich kein Mensch weiß, was er da eigentlich genau hat. Und auch ich habe schlechte Erfahrungen gemacht. Das ist ja dieser typische Fall, man ist fertig mit dem Studium, ist noch relativ unbedarft und vor den Hörsälen stehen schon die ganz großen Finanzvertriebler und also fast schon sektenartig und sind auf Kundenfang. Und mir ist beispielsweise damals eine Riester-Versicherung, eine Riester-Rente verkauft worden. Ich möchte gar nicht sagen, dass es nicht auch Fälle gibt, wo das auch eine gute Sache sein kann. Für mich passt es überhaupt nicht, denn was viele überhaupt nicht wissen, wenn man sich selbstständig macht, also die Riester-Rente, die wird einem verkauft mit dem Argument des Steuervorteils beziehungsweise der staatlichen Förderung. Das ist das, was immer wieder herausgestellt wird. Wenn man jetzt ein paar Jahre angestellt ist und sich dann selbstständig macht, dann kann man diese, dann bekommt man die staatliche Förderung nicht mehr und kann das Ganze auch nicht mehr von der Steuer absetzen. Dann wird einem der Vertriebler sagen, man kann das Ganze stilllegen. Aber das Problem bei den meisten Riester-Policen ist, man hat gerade in den ersten Jahren schon die ganzen hohen Gebühren bezahlt und die berechnen sich auf das Gesamtvolumen der Versicherung. So als hätte man 40 Jahre eingezahlt. Und das zum Beispiel passt für mich überhaupt nicht. Ich habe mich selbstständig gemacht und habe dann auch letztendlich mal eine Riester-Versicherung gekündigt. Und auch aus diesen Erfahrungen heraus habe ich das gesamte Projekt gestartet. Also ich möchte damit ein bisschen was bewegen und ich möchte auch gerne mal, ich sage es jetzt einfach mal so, es sind teilweise mafiöse Strukturen in dieser gesamten Industrie. Das möchte ich gerne ein bisschen aufbrechen.
Ja, okay. Das ist natürlich ein großes Ziel, was du vorhast. Aber du hast ja, ich meine, wir kennen uns über Xing, haben da schon viele Jahre miteinander zu tun gehabt. Da hast du jetzt nach mehr als 6 Jahren plötzlich gekündigt und hast diesen Schritt gemacht. Ne, warum macht man das? Also du gehst ja aus einem sicheren Angestelltenverhältnis jetzt plötzlich raus.
Ja, das habe ich mir auch reiflich überlegt. Und ich hatte eigentlich ein ganz anderes Projekt noch vor der Flinte, was ich machen wollte. Deswegen habe ich auch gekündigt.
Ach so.
Und mein Buch zu schreiben war eigentlich nur ein Nebenprojekt. Und aus diesem Nebenprojekt ist dann mein Hauptprojekt geworden. Das war also Interesse, ne? Das ging nach dem vollen Interesse, weil ich gemerkt habe, das ist das Thema, was mich interessiert, was mir Spaß macht und wo man was tun muss. Und ich habe mir diesen Schritt reiflich überlegt, aber irgendwie, obwohl Xing ein super Arbeitgeber ist, der Job Spaß gemacht hat, die Kollegen nett waren, alles in Ordnung. Aber nach ein paar Jahren, finde ich, muss man dann auch einfach mal seine Komfortzone verlassen und muss mal was Neues wagen. Und dass es dann die Wendung genommen hat, dass aus diesem kleinen Buchprojekt das große Projekt Anyone Can geworden ist, das habe ich damals ja gar nicht so geplant.
Ach so, okay, das war eigentlich ein ganz anderer Ansatz, weswegen du eigentlich rausgegangen bist.
Genau.
Ah ja, okay. Gut, jetzt bist du selbstständig, bist ja allein auf Walter Flur. Du hast ja, soweit ich weiß, ja auch keine Mitarbeiter, die mit denen du da zusammenarbeitest. Wie motivierst du dich, jeden Tag wieder was Neues zu tun, weiterzumachen, das Ganze voranzutreiben? Denn das, wenn man komplett alleine ist, ja, dann ist ja auch häufig mal so die Entscheidung, auch bleibe ich morgens eine Stunde länger liegen.
Ja.
Trifft ja keinen. Ich habe keine festen Arbeitszeiten. Wie motivierst du dich selbst?
Also das fragen mich immer alle, so nach dem Motto, wenn ich zu Hause sitze und an meiner Website bastel, beziehungsweise an dem Content, wie ich dafür sorge, dass ich dann nicht doch auf dem Balkon in der Sonne sitze oder noch liegen bleibe im Bett. Mhm. Damit habe ich komischerweise keine Probleme. Also ich arbeite grundsätzlich gerne und ich glaube, was mich antreibt, ist das positive Feedback tatsächlich. Also wenn ich zum Beispiel zu meinem Buch oder auch zu meinen Inhalten bekomme ich ja relativ oft auch E-Mails bzw. Nachrichten über alle Kanäle von Leuten, die sagen, Mensch, das war genau das, was ich gesucht habe oder vielen Dank dafür, jetzt habe ich es endlich verstanden. Und das ist das, was mich extrem motiviert. Hm. Ich hatte vorhin ja auch schon gesagt, es ist jetzt nicht so, dass ich mit diesem Projekt bis dato wahnsinnig viel Geld verdient habe. Und darum zum Beispiel geht es mir überhaupt nicht. Solange ich leben kann, und dafür habe ich ja noch mein zweites Standbein, ist das auch in Ordnung. Dieses Thema Geld ist für mich eher nur die Freiheit, mich um mein Projekt zu kümmern. Und ansonsten ist es tatsächlich, es ist das positive Feedback. Also wenn ich merke, dass ich den Leuten helfen kann und den Leuten auch was nutze.
Dein Buch ist ja schon an vielen Stellen weiterempfohlen worden. Ich verfolge dich ja so ein bisschen über Facebook, da taucht das dann entsprechend auch auf. Hast du da besonders etwas dafür getan, damit diese Bücher dort mitgenannt werden? Oder hast du da bestimmtes Marketing für gemacht oder kam das einfach so?
Also ich bin natürlich irgendwie schon relativ aktiv irgendwie auch, was so mein Netzwerk betrifft. Der Verlag hat mir ganz gut geholfen. Der hat auch seine Pressekontakte mal aufgewärmt. Aber viele Sachen sind auch einfach so passiert. Also ich habe einfach aus zeitlichen Gründen auch gar nicht die Zeit, jetzt jeden Tag mir wieder Gedanken zu machen, okay, wen gehe ich als nächstes an? Und viele Sachen sind einfach so passiert, weil das dann vielleicht auch durch mein Netzwerk weitergetragen wurde und so kamen wieder neue Leute auf mich zu. Und so lief es dann.
Ja, ist ja spannend. Wie ist denn das so? Einerseits muss man sich ja als Selbstständiger motivieren, um, ne, wie wir eben schon gesagt haben, nicht morgens eine Stunde länger liegen zu bleiben. Andersrum ist natürlich auch die Gefahr als Selbstständiger, dass man Tag und Nacht arbeitet, überhaupt nicht mehr abschalten kann, das Handy nonstop mit ins Bett geht und man ewig weiterarbeitet. Gibt es für dich so ein, schaltest du überhaupt noch richtig ab oder gibt es für dich solche Begriffe wie Work-Life-Balance oder ist das für dich ein fließender Prozess?
Das ist ein fließender Prozess und das ist auch teilweise echt problematisch. Also ich würde gar nicht sagen, dass ich total gestresst bin von der Arbeit, aber was natürlich schon so ist, wenn einen ein Thema extrem interessiert, dann liest man permanent. Und ich sitze abends noch vom Fernseher mit meinem Handy und lese relevante Artikel zu rund um mein Thema. Und das lässt einen natürlich auch bis spät in die Nacht dann immer noch die Gedanken auch kreisen um das eigene Projekt. Und da würde ich mir manchmal wünschen, dass ich auch mein Handy einfach mal weglegen könnte. Aber es ist nicht so, dass mich wahnsinnig stresst, aber das ist natürlich schon irgendwie auch präsent. Also es kann auch sein, dass wenn mich was beschäftigt, dass ich dann auch nachts mal eine Stunde darüber grübel. Das würde ich gerne noch lernen, wie das besser zu trennen geht.
Aber es ist jetzt nicht so, dass das dann schon die Partnerschaft darunter leiden kann, weil wenn man nur so ein Workaholic ist oder so, das höre ich ja von einigen dann manchmal auch, dass dann schon irgendwie der Partner dann irgendwie schon sagt, jetzt reicht's aber mal langsam.
Nee, das würde ich nicht sagen, aber ich hoffe nicht. Manchmal merkt man das ja gar nicht.
Ja, eben. Ne?
Nee, ich hoffe nicht. Und dadurch, es ist nicht so, dass ich am Rechner sitze und arbeite, sondern dass ich einfach so auf dem Handy lese. Und ich bin dann ja auch immer noch ansprechbar. Aber wie gesagt, ich würde mir wünschen, dass ich das Handy auch mal weglegen könnte. Das wäre so schwer.
Okay. Ja, über dein Buch haben wir schon gesprochen, aber wenn du jetzt noch ein einziges Buch empfehlen könntest, welches wäre das? Worum geht's darin?
Also ich habe ja ein Buch verschlungen und da habe ich mir sogar die wichtigsten Sachen auch rausgeschrieben, weil ich das so gut fand. Und zwar war das Kopfschlägkapital von Günther Faltin. Ich glaube, das kennen viele Solo-Selbstständige. Da geht es im Grunde darum, ein kleines Unternehmen zu gründen, ohne dafür wahnsinnig viel Geld in die Hand zu nehmen und im Endeffekt mit Komponenten gründen. Das heißt, sich keinen riesigen Fixkostenapparat aufzubauen, sondern dann auf die jeweiligen Komponenten zurückzugreifen, wenn man sie dann braucht und sie dann auch zu bezahlen. Und so habe ich mein gesamtes Projekt eigentlich durchstrukturiert und fahre damit, oder sagen wir so, das lässt mich ruhig schlafen, weil ich habe jetzt keinen riesen Fixkostenapparat, wo ich immer denke, oh Gott, oh Gott, oh Gott, woher soll das ganze Geld kommen? Mhm. Und das habe ich eigentlich aus dem Buch von Günther Faltin gelernt. Und was er auch, also er macht den Kopf so frei, er sorgt dafür, dass der eigene Horizont erweitert wird und man bei jeder Sache eigentlich versucht, okay, wie kann ich ein Problem lösen, wenn ich intensiv drüber nachdenke? Das ist eigentlich so die Message. Hm. Das fand ich gut, das Buch.
Das Buch ist ja auch ein Klassiker, kenne ich auch, kann ich auch nur empfehlen. Werde ich entsprechend auch noch mit in den Shownotes verlinken. Sebastian, die letzte Frage, die ich immer allen meinen Podcast-Gästen stelle, ist immer noch die Frage nach dem Business-Impuls. Hast du einen Impuls, den du unseren Zuhörern mitgeben würdest?
Ja, den habe ich. Und der hat gar nicht so viel mit Business zu tun, sondern der hat eigentlich eher was mit so Gedankenfreiheit und Auszeit zu tun. Ich glaube, dass in Deutschland wird die reine Arbeitszeit immer überbewertet. Also es wird immer derjenige, der 10 Stunden an seinem Stuhl klebt, der wird als fleißig begutachtet. Und ich glaube, was extrem wichtig ist, dass man sich Auszeiten nimmt, um über das eigene Projekt, über das man schreiben möchte, in welche Richtung man sich vielleicht entwickelt mit seinem Projekt, dass man darüber nachdenkt. Bei den alten Griechen hieß das so ein bisschen Muße und in Deutschland wird das schnell verwechselt mit Faulheit. Und ich glaube, das ist aber extrem wichtig, dass man in der heutigen Gesellschaft, also wo es ja immer mehr um kreative Prozesse geht, um Wissensarbeit und nicht nur ums reine Wegschaffen, dass man sich Auszeiten nimmt, um über das, was man macht, nachzudenken und das Ganze zu reflektieren. Und ich finde, dafür wird viel zu wenig Zeit eingeräumt, beziehungsweise das wird gar nicht so gewertschätzt. Und dabei ist es so extrem wichtig, um also persönlich voranzukommen, um mit dem eigenen Projekt, den eigenen Projekten voranzukommen. Und ich glaube auch, dass es für einen Staat gut ist. Also wenn noch mehr Leute einfach noch mehr Zeit haben, nicht immer nur im Hamsterrad zu treten, sondern auch über neue kreative Dinge, Unternehmensgründung, was auch immer, nachdenken.
Ja, das ist ein ganz wichtiger Impuls, kann ich auch wirklich aus eigener Erfahrung nur unterstützen. Ja, Sebastian, dann sage ich mal ganz, ganz herzlichen Dank. Ich bin mit meinem Fragezettel komplett durch. Mhm. Und danke dir recht herzlich für dieses Interview. Wir sehen uns in Kürze persönlich, da freue ich mich schon sehr drauf.
Da freue ich mich auch sehr drauf.
Und sage einfach mal herzlichen Dank.
Ja, ich bedanke mich auch, dass ich hier was erzählen durfte. Und irgendwie ist es doch ganz schön lang geworden, wenn ich jetzt auf die Uhrzeit gucke. Ne?
Ich gucke auch gerade, wir sind jetzt bei einer Aufnahmezeit von knapp 28 Minuten inzwischen.
Genau.
Na gut. Okay, aber das passt alles. Ich sage danke und bis demnächst.
Alles klar, mach's gut.
Danke.
Danke, tschüss.
Ich hoffe, dass Ihnen dieser Podcast gefallen hat und dass Sie einige Impulse mitnehmen konnten. Wenn das so ist, dann würde ich mich über eine kurze Bewertung und eine Rezension auf iTunes sehr freuen. Dieses Feedback ist sehr wichtig, damit der Podcast auch entsprechend höher gelistet wird. Alle Links und alle Informationen zu diesem Podcast finden Sie immer online unter www.businessimpulse.net. Wenn Sie sich auch mal vorstellen können, als Gast im Business Impulse Podcast dabei zu sein, dann schicken Sie mir einfach eine kurze E-Mail an kontakt@businessimpulse.net. Bis zum nächsten Mal. Ihr Carsten Meiners.